Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Theo Gers im Studio. Guten Abend zu später Stunde. Ein Themenschwerpunkt heute ist die neue Chipfabrik. Der taiwanesische Weltmarktführer TSMC will sie in Deutschland bauen, und zwar in Dresden, wo heute symbolischer erster Spatenstich war. Doch es gibt einen dicken Wermutstropfen, denn ohne eine massive Subventionierung würde diese Fabrik hier nicht gebaut. Dabei ist das Geld ja knapp. Im Bundeshaushalt, wo der Ampel die Milliarden fehlen, aber auch im Klima- und Transformationsfonds KTF, aus dem unter anderem auch die Subvention für die Chipfabrik in Dresden finanziert wird. Einsparungen an anderer Stelle kämen hier also jedem gut zu Pass. Aber um einen Vorschlag, nämlich klimaschädliche Subventionen abzubauen, schleicht die Ampel herum wie die Katze um den heißen Brei. Wir sprechen darüber mit einer Klimaschutzexpertin des Umweltverbandes BUND. Einige weiteren Themen. Da ist zum Beispiel ein spätes, möglicherweise letztes Urteil des Bundesgerichtshofs über eine der letzten Täterinnen von Nazi-Verbrechen. Und da ist der Parteitag der Demokraten in Chicago mit einem Joe Biden, der es in seiner Abschiedsrede nochmal vielen zeigen wollte. Beginnen wollen wir aber mit dem Kanzler und der Frage, wie er das verheerende Bild, das die Ampel zuletzt abgab, wieder aufpolieren will. Tatsächlich gibt sich Olaf Scholz gerade ziemlich aufgeräumt. Am Abend war das bei Sat.1 zu beobachten. Frank Kappelan fasst zusammen.
Olaf Scholz kontert ungehalten, als ihm vorgehalten wird, er breche sein Versprechen, die Ukraine so lange wie nötig militärisch zu unterstützen. Die G7-Staaten hatten zugesagt, Zinserträge aus eingefrorenem russischen Vermögen zu nutzen. Ob das rechtlich möglich sein wird, wann das Geld fließen könnte, ist allerdings noch unklar. Scholz aber lässt keinen Zweifel zu.
Noch 50 unklar. Milliarden?
Das auf dem G7-Gipfel beschlossen, aber es ist noch unklar, wann es kommt, wie es kommt.
Wenn der amerikanische Präsident, der französische Präsident, die italienische Ministerpräsidentin, der japanische Regierungschef sagen, das machen wir jetzt gemeinsam, sagen Sie, das ist unsicher?
Finanzminister Christian Lindner hatte angekündigt, die Ukraine-Hilfen zu deckeln. Scholz steht dahinter. Doch insbesondere die Grünen protestieren. Sie scheinen vollends die Lust am Regieren verloren zu haben. Die Unruhe ist groß, seit Grünen-Chef Omid Nuripur am Wochenende erklärt hatte, er betrachte die Ampel, die als sogenannte Fortschrittskoalition gestartet war, inzwischen nur noch als Übergangsregierung. Scholz, ein Übergangskanzler, er will weiter regieren.
Jede Regierung ist die Regierung vor der nächsten und manchmal ist es die gleiche.
Dafür, dass es nach der Bundestagswahl im kommenden Jahr die gleiche, also wieder eine rot-grün-gelbe Koalition geben könnte, spricht allerdings nichts. Vizekanzler Robert Habeck macht keinen Hehl mehr daraus, dass er der Attacken des FDP-Vorsitzenden Lindner überdrüssig ist.
Wir sind hier gewählt, um die 4 Jahre lang stabil zu stehen und danach wird abgerechnet. Aber das muss man sagen, das hat nicht geklappt. Das hat nicht geklappt und jetzt werden wir gucken, ob wir nochmal einen neuen, das wäre dann der 5. oder der 7. Anlauf, einen neuen Anlauf finden, ob das nochmal zum Ende dieser Legislatur ein Stück weit besser wird.
Der Kanzler kommt direkt vom Spatenstich einer Chipfabrik in Dresden zum Sat.1-Interview. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat ihn in höchsten Tönen gelobt, weil er sich für die umstrittenen milliardenschweren Subventionen für den taiwanesischen Investor TSMC stark gemacht hat. Das Werk in Ostdeutschland soll neue Arbeitsplätze schaffen und Christdemokrat Michael Kretschmer könnte das auch bei der bevorstehenden Landtagswahl helfen. Doch wie in Sachsen punktet neben der AfD auch in Thüringen das Bündnis Sarah Wagenknecht. Die Parteigründerin bekommt viel Rückenwind, vor allem durch ihr Nein zu weiteren Hilfen für die Ukraine. Sarah Wagenknecht könnte nun noch einmal mehr davon profitieren, dass sich die Ampelkoalitionäre in Berlin scheinbar selbst aufgegeben haben.
Das noch ein Jahr weiterzumachen, ist natürlich wirklich unsäglich. Und ich hoffe, dass vielleicht die Wahlen, auch wenn wir sehr stark abschneiden, einen Druck auslösen, dass man die Ampel zu einem vorzeitigen Aufgeben zwingen könnte.
Scholz will davon nichts wissen. Der Termin in Dresden hat ihn beflügelt. Dunkelblauer Nadelstreifenanzug, die Krawatte hat er weggelassen, das weiße Hemd lässig aufgeknöpft. Er will sich nicht geschlagen geben, versprüht demonstrative Gelassenheit. CDU-Chef Friedrich Merz wäre sein Lieblingsgegner. Bei der Bundestagswahl Markus Söder, der CSU-Vorsitzende, könnte ihm gefährlicher werden. Der hatte mal despektierlich gesagt, Scholz solle nicht so schlumpfig dahergrinsen, sondern lieber seine Arbeit machen. Das verschmitzte Lächeln aber hat der Kanzler nicht verlernt. Die Union erinnert der Sozialdemokrat daran, dass es ihr anders als ihm doch erst gar nicht gelungen sei, ein Dreierbündnis zu schmieden.
Als CDU, CSU, Grüne und FDP versucht haben, eine Regierung zu bilden, misslang es. Die Jamaika-Koalition ist nicht zustande gekommen. Wir haben eine Regierungsbildung mit drei Parteien hingekriegt. Das war schon mühselig. Das Regieren ist jetzt auch mühselig, aber die Ergebnisse, auf die kommt's an.
Ob die Wähler die Ergebnisse gutieren, das allerdings muss sich noch zeigen.
Der Kanzler hörbar aufgeräumt zurück aus dem Sommerurlaub. Und dies, Frank Kappelan hat es gerade erwähnt, vielleicht auch deshalb, weil Olaf Scholz zuvor in Dresden war. Beim Spatenstich für die erste Chipfabrik, die der taiwanesische Weltmarktführer TSMC in Deutschland bauen will. Für Deutschland, wo es unter der Ampel wirtschaftlich gerade nicht so gut läuft, ist das einerseits eine gute Nachricht. Doch wenn der Staat dafür die Hälfte der Baukosten übernehmen muss, 5 von insgesamt 10 Milliarden Euro, dann zeigt das auch, wie wenig wettbewerbsfähig Deutschland gerade ist. Aus Dresden, André Zanto.
Herzlich willkommen, TSMC.
Bundeskanzler Olaf Scholz ließ es sich nicht nehmen, den taiwanischen Konzern persönlich in Deutschland zu begrüßen, bei der Grundsteinlegung für das neue Halbleiterwerk im Dresdner Norden. Scholz habe sich sehr dafür eingesetzt, betonte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.
Es ist Ihre persönliche Entscheidung gewesen, die Sie über die vergangenen Jahre auch durchgetragen haben, dass Sie so sehr auf das Thema Mikroelektronik gesetzt haben. Ohne Sie würden wir heute hier nicht sitzen. Herzlichen Dank.
Auch der TSMC-Chef C.C. Wei erzählte, dass ihn Scholz überzeugt habe, hier das erste Werk in Europa zu eröffnen, weil er wettbewerbsfähige Bedingungen geschaffen habe. Damit spricht er wohl die Subventionen von 5 Milliarden Euro an, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute stolz bewilligte. Sonst hätte sich die Investition laut dem TSMC-Chef offenbar kaum gerechnet, weil in Deutschland Energie und Arbeitskraft weitaus teurer sind als in Taiwan. Trotzdem hat der Wirtschaftswissenschaftler Joachim Ragnitz vom IFO-Institut in Dresden Zweifel, ob die 5 Milliarden an Subventionen überhaupt nötig sind.
Ehrlich gesagt empfinde ich das auch ein bisschen als ärgerlich, weil der Markt boomt, die Nachfrage ist da. Also die werden also so oder so, hätten sie irgendwo ihre Produktionskapazitäten aufgebaut. Und jetzt soll es halt in Europa passieren. Aber die Strategie der EU ist ja, damit will man die Versorgung der Kunden quasi mit Halbleitern sicherstellen, aber da gibt's ja eigentlich wenig Möglichkeiten, das zu beeinflussen. Die Halbleiterhersteller werden ihre Produkte dann da verkaufen, im Zweifel, wo sie die besten Preise bekommen. Das muss nicht unbedingt in Europa sein.
Auch in den USA erhält TSMC viele Milliarden an Subventionen für die Werke in Arizona. Dort sitzen die Hauptkunden der Taiwaner. In Europa geht es vor allem um die Nähe zur Autoindustrie und die Rekrutierung von neuen Fachkräften, so TSMC-Chef Wei. Die Kritik an den Subventionen kontert Bundeskanzler Scholz.
Heute und mehr noch in der Zukunft gilt, ohne Halbleiter keine Industrie, ohne Halbleiter keine Dienstleistung. Und deshalb unterstützen wir die Halbleiterherstellung.
Außerdem sei die Halbleiterherstellung sehr kapitalintensiv. Eine einzige Maschine könne mehrere hundert Millionen Euro kosten. Und wenn man diese Industrie haben will in Europa, müsse man es finanziell ermöglichen. Sonst tun es andere und Deutschlands Abhängigkeit wachse, so Scholz. Dabei hat sich die EU doch das Ziel gesteckt, ihren Anteil an der Chipproduktion weltweit auf 20% zu verdoppeln.
Mit der Förderung der Halbleiterindustrie unterstützen wir nicht nur die Halbleiterindustrie selbst. Rund um die neu entstehenden Fabriken entstehen ganze Netzwerke aus Forschung und Entwicklung, aus Start-ups und Zuliefererbetrieben. Hier bei Ihnen in Sachsen ist das doch besonders offensichtlich. Silicon Saxony ist ja mittlerweile weltweit ein Begriff.
Der gleichnamige Branchenverband schätzt, dass die Zahl der Fachkräfte in diesem Bereich bis 2030 auf 100.000 steigen wird. Allein für das TSMC-Werk werden 2.000 Fachkräfte gebraucht. Schon jetzt hat deshalb die Rekrutierung an den Dresdner Hochschulen begonnen. Die ersten Studierenden waren auch schon zum Auslandsaufenthalt in Taiwan. Aber die Fachkräftesuche dürfte sich trotzdem in der Region verschärfen, meint Wirtschaftswissenschaftler Ragnitz.
Selbst bei diesen 2.000, die da geplant sind, muss man eben sagen, die werden sie teilweise abwerben von anderen Halbleiterherstellern, die da schon sind, oder auch sonstigen Firmen aus der Region, sodass der Nettoeffekt sicherlich kleiner ausfallen wird.
André Zanto berichtete. Und das Geld für den Baukostenzuschuss für die neue Chipfabrik, satte 5 Milliarden Euro. Es wird aus dem Klima- und Transformationsfonds genommen. Dort aber gibt es, ähnlich wie im nächsten Bundeshaushalt, große Finanzlöcher. Wie diese stopfen. Als Vorschlag wird da immer wieder genannt, dass der Staat doch klimaschädliche Subventionen abbauen sollte. Wie viel das brächte, sowohl für die Haus, für die Kasse, als auch für das Klima, das hat das Wirtschaftsministerium nun ausführlich ausrechnen lassen. Steffen Wurzel.
Mehr als 100 Subventionen hat sich das private Freiburger Öko-Institut für das Gutachten angeschaut. Es hat dabei mit mehreren Umweltlobbyverbänden zusammengearbeitet. Das Ergebnis: etwas mehr als ein Viertel der staatlichen Begünstigungen wirken emissionssteigernd, also klimaschädlich. Diese Subventionen kosten die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler demnach fast 36 Milliarden Euro bis ins Jahr 2030 gerechnet. Mit einem besonders großen Teil dieses Geldes werden laut der Studie das Autofahren und das Fliegen gefördert, durch den reduzierten Steuersatz auf Diesel etwa oder durch Steuervorteile für privat genutzte Dienstwagen und durch die de facto Subventionierung von Flugzeugkerosin. Die an der Untersuchung beteiligten Umweltlobbyverbände sprechen von einem alarmierenden Zeichen. In Auftrag gegeben hat das Gutachten die Bundesregierung, konkret das Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium von Robert Habeck von den Bündnisgrünen. Eine Sprecherin betonte aber, dass es sich bei dem Papier nur um eine Bestandsaufnahme handle. Konkrete Reformoptionen ließen sich daraus also zunächst nicht ableiten. Klimaschutzverbände fordern hingegen, möglichst schnell möglichst viele der Subventionen abzuschaffen, zum Beispiel um die eingesparten Milliarden in den unterfinanzierten Klima- und Transformationsfonds, kurz KTF, umzuleiten.
Steffen Wurzel berichtete und es klang an, es bleibt die Frage, wie das alles zusammenpasst. Die Haushaltslücken auf der einen Seite und dann mal eben 5 Milliarden Euro für eine einzige Industrieansiedlung. Wer da fragt, woher das Geld kommen soll, wird immer wieder mit einem Vorschlag konfrontiert: dem Abbau von klimaschädlichen Subventionen. Das brächte Entlastung und käme dem Klimaschutz zugute. Und genau darüber habe ich am Abend mit Tina Löffelsend, der Abteilungsleiterin Klimaschutz beim Umweltverband BUND, gesprochen. Guten Abend, Frau Löffelsend.
Guten Abend.
Frau Löffelsend, reden wir zunächst über diesen Klima- und Transformationsfonds. In dem klafft eine Lücke. Und dann passieren zwei Dinge gleichzeitig. Es gibt auf der einen Seite Sorgen, dass dadurch zu wenig Geld, zum Beispiel für Heizungssanierung und andere Maßnahmen, ausgegeben werden könnte. Und gleichzeitig fließt viel Geld auch aus diesem Fonds, zum Beispiel in die Chipfabrik in Dresden. Passt das aus Ihrer Sicht zusammen?
Es passt vor allen Dingen nicht zusammen, dass die Bundesregierung insgesamt nicht genug Geld für Klimaschutz bereitstellt. Und das zeigt die Lücke und die Minderausgaben im Klima- und Transformationsfonds. Dass dann auch noch Geld artfremd in Chipfabriken gesteckt wird, ist an der Stelle nicht hilfreich und verschärft natürlich die Situation für den Klimaschutz.
Und das Argument, dass man Geld, was man für Klimaschutz und Heizungsmodernisierungen ausgeben will und für Förderungen, dass man dieses Geld erstmal verdienen muss durch wirtschaftliches Wachstum, durch Wohlstand und möglicherweise auch durch eine neue Chipfabrik, die dazu beitragen könnte, das lassen Sie nicht gelten.
Natürlich darf der Staat Subventionen in Zukunftstechnologien stecken. Dafür plädieren wir ja auch im Falle des Klimaschutzes. Aber wenn wir dafür das Geld verwenden, was wir dringend für Maßnahmen im Klimaschutz benötigen, dann wird daraus kein Schuh, weil dann wird tatsächlich das eine gegen das andere ausgespielt und die Mittel, die eigentlich für dringend benötigte Maßnahmen, zum Beispiel im Verkehr oder auch die von Ihnen erwähnte Gebäudesanierung benötigt sind, werden dadurch natürlich geschmälert und der Umbau geht nicht schnell genug vonstatten, sodass wir rechtzeitig klimaneutral werden können.
Nun ist der Bund gerade aktuell knapp bei Kasse. Wir haben das gerade in den letzten Tagen gemerkt bei der Kompromisssuche nach einem Bundeshaushaltsentwurf für 2025. Und wenige Tage später kommt eine Studie heraus über klimaschädliche Subventionen und deren Wirkungen. Und der Tenor dieser Studie lautet, man könnte solche Subventionen einsparen, dadurch den Haushalt entlasten und gleichzeitig mehr für den Klimaschutz tun. Reden wir zunächst mal über die wichtigsten Fakten, Frau Löffelsend. Welche klimaschädlichen Subventionen sind Ihnen denn da am meisten ein Dorn im Auge?
Die Studie legt ja eigentlich zweifach den Finger in die Wunde. Sie zeigt einmal auf, dass Deutschland es sich leistet, in Zeiten der sich zuspitzenden Klimakrise immer noch die Emissionen anzuheizen mit staatlichen Subventionen. Und sie zeigt auf der anderen Seite auch ganz deutlich, dass wir eigentlich gerade in dieser aktuellen Haushaltssituation deutlich Spielraum gehabt hätten, noch Milliarden zu mobilisieren. Und wir haben, um Ihre Frage zu beantworten, natürlich einen Bereich in dieser Studie, der ins Auge fällt. Das ist der Verkehrsbereich, der mit, ich glaube, 25 Milliarden Euro im Jahr 2020 subventioniert wurde, von den insgesamt 36 Milliarden Euro klimaschädlichen Subventionen, die die Studie beziffert. Das heißt, hier wird das Gros ausgegeben und in die falsche Richtung subventioniert. Was der Staat dann auf der anderen Seite mit der Förderung von Klimaschutzmaßnahmen wieder versucht aufzufangen. Also es ist ein eigentlich absurdes Spiel, was wir uns eigentlich heute nicht mehr leisten können.
Wenn man da ranginge, Frau Löffel-Sendt, wie viel klimaschädliche Emissionen beispielsweise im Verkehr ließen sich denn damit vermeiden?
Also die Studie macht da ganz verschiedene Zahlen auf. Insgesamt wird beziffert, dass im Jahr 2020, darauf bezieht sich ja die Studie, 156 Millionen Tonnen durch diese Subventionen an klimaschädlichem CO2 verursacht wurden. Einzelne Maßnahmen würden auch schon tatsächlich deutliche Einsparungen bringen, wenn man sie denn nicht mehr so förderte. Zum Beispiel die Privilegierung von Diesel, das heißt die steuerliche Vergünstigung, ne, dass dadurch, dass Diesel dann günstiger ist an der Zapfsäule, das kostet uns fast 10 Milliarden Euro im Jahr und würde uns 26 Millionen Tonnen CO2 einsparen, wenn wir das nicht mehr täten. Wir wissen natürlich, dass so ein Subventionsabbau ja nicht von heute auf morgen stattfinden kann, dass man das einführen muss und dass wahrscheinlich die Klimawirkung dann nicht ganz 1:1 so wäre, wie in dem Bericht beziffert. Darauf machen die Autoren auch aufmerksam. Aber insgesamt steckt hier ein Milliardeneinsparpotenzial, was wir gut in andere Maßnahmen und Investitionen verwenden könnten.
Sie haben schon gesagt, sowas geht nicht von heute auf morgen, so etwas abzuschaffen und sowas zu ändern. Die Frage ist ja trotzdem, wenn man auf der einen Seite sieht, dass man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen könnte, also Geld sparen und gleichzeitig mehr für den Klimaschutz tun, dann stellt sich natürlich die Frage, wie wollen Sie da ans Ziel kommen?
Ja, was verwundert ist, dass die Bundesregierung sich ja selbst verpflichtet hat und auferlegt hat, schon im Koalitionsvertrag und auch im Kontext von G7-Verhandlungen, dass sie solche Subventionen verringern und abbauen will, genau um, als hätten sie das Urteil des Verfassungsgerichts vorausgesehen, um Haushaltsspielräume zu schaffen. Und es ist jetzt sozusagen höchste Zeit, sich dessen anzunehmen. Leider hat die Regierung ja mit diesem Haushalt diese Option verspielt, die sie eigentlich sich selber auferlegt hatte, zu nutzen.
Ich frage das deshalb, Frau Löffel-Sendt, weil wenn man sich die ersten Reaktionen aus dem Bundeswirtschafts-, aus dem Bundesfinanzministerium anschaut, dann ist das ja eher ernüchternd. Also die Studie wird erstmal keine praktischen Konsequenzen haben. Das war gestern der Tenor. Der Sprecher des Finanzministeriums sagte, Zitat, es ist nicht geplant, auf der Grundlage dieses Berichts für das kommende Haushaltsjahr Änderungen vorzunehmen. Diese Subventionen bleiben also unangetastet. Man guckt da gar nicht erst hin, ob man da was holen könnte. Aber auch das Ministerium von Robert Habeck, das ja die Studie in Auftrag gegeben hat und das für den Klimaschutz zuständig ist, da sagte die Sprecherin gestern, Zitat, es gehe nicht darum, jetzt Reformoptionen direkt daraus abzuleiten. Deshalb die Frage an Sie, wie wollen Sie ans Ziel kommen, wenn zwei wichtige Ministerien, das Finanz- und das Wirtschafts- und Klimaschutzministerium, nicht in die Gänge kommen?
Die Regierung lehnt den eigenen Auftrag ab, hier nach dem Koalitionsvertrag zu handeln. Das ist eine Frage des politischen Willens. Der Zustand der Koalition ist vielfach beschrieben. Den können wir als Zivilgesellschaft und als Umweltverband auch nicht ändern. Aber die Aufgabe jeder Regierung ist es, künftig dafür zu sorgen, dass der Handlungsspielraum da ist und die Mittel bereitgestellt werden, um in Klimaschutz, um auch in Naturschutz zu investieren und unsere ökologischen Grundlagen und die der künftigen Generationen, so ist der Auftrag des Bundesverfassungsgerichts, zu sichern. Und das ist ja kein Wunschkonzert, sondern es ist ein gesetzlicher Auftrag. Es ist nicht nur eine Selbstverpflichtung, sondern das ist mannigfach in Gesetzen und internationalen Abkommen niedergelegt. Das heißt, die Regierung kann sich das nicht aussuchen. Und wenn die Handlungsspielräume so eng sind, dann ist natürlich klar, dass wir für den Klimaschutz mehr machen müssen, dass wir die Mittel mobilisieren müssen. Und dann müssen auch künftig diese Subventionen in den Blick genommen werden. Die Haushaltsmisere wird sich ja jetzt so schnell nicht ändern, aber wir werden auch in den kommenden Jahren dafür sorgen müssen, dass diese Mittel aufwachsen und dass wir die Investitionen in die Zukunft auch leisten können, damit wir als Wirtschaft und Gesellschaft uns einmal sozusagen als Standort behaupten, aber natürlich auch unser gutes Leben in Zukunft sichern.
Letzte Frage, Frau Löffel-Sendt, und bitte um eine kurze Antwort. Wie wollen Sie hier Druck machen, wenn beispielsweise selbst das grün regierte Ministerium, das den Klimaschutz im Namen führt, erstmal die Hände in den Schoß legt?
Wir haben als Umweltverband tatsächlich die Regierung auch schon vor Gericht verklagt, unter anderem vor dem Bundesverfassungsgericht, erfolgreich. Wir werden das auch wieder tun. Ich sage aber deutlich, dass rechtliche Urteile sehr hilfreich sein können, aber den politischen Auftrag und den eigentlich auch vorhandenen rechtlichen Auftrag natürlich nicht ersetzen können. Die Bundesregierung muss handeln. Wir verfehlen aktuell die Klimaziele und die eigenen Experten und der gesetzliche Auftrag sind klar in der Aussage, dass die Regierung sowohl die finanziellen Mittel bereitstellen muss, als auch die Maßnahmen ergreifen, damit die Ziele erreicht werden können.
Sagt Tina Löffel-Sendt, Abteilungsleiterin Klimaschutz beim Umweltverband BUND. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Löffel-Sendt.
Danke Ihnen.
Das Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet. Themenwechsel. Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs, der in Leipzig seinen Sitz hat, der hat heute am Vormittag ein spätes, aber wohl auch historisches Urteil verkündet. Vielleicht das letzte Urteil in einem NS-Verfahren in Deutschland überhaupt. Es ging um die Frage, ob auch eine damals junge Sekretärin für den zigtausendfachen Massenmord der Nazis an KZ-Insassen verurteilt werden kann. Und der BGH hat heute geurteilt, ja, sie kann. Und sicherlich gibt es jetzt viele, die sich fragen, warum es solche Urteile nicht schon früher in der Nachkriegszeit gab. Max Bauer mit einer Analyse.
Gleich zu Beginn der Urteilsverkündung setzte sich die Vorsitzende des 5. Strafsenats des Bundesgerichtshofs mit einer Frage auseinander. Sollten über 80 Jahre nach dem Holocaust die Taten einer KZ-Sekretärin überhaupt noch verfolgt werden? Gleich darauf gab die Vorsitzende Bundesrichterin selbst die Antwort. Mord verjährt nicht. Dass Mord nicht verjährt, ist eine bewusste Entscheidung des Gesetzgebers. Und sie hat viel mit der deutschen NS-Geschichte zu tun. Die Täter in der Vernichtungsmaschinerie der Konzentrationslager sollten nicht ungestraft davonkommen. Das war das Ergebnis von langen Debatten im Bundestag in den 60er und 70er Jahren. Dass dennoch nur wenige KZ-Täter sich in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg vor Gericht verantworten mussten, lag lange auch an der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Der verlangte nämlich für eine Verurteilung eine konkrete Beteiligung an einer einzelnen Mordtat. Das nachzuweisen war angesichts des wahllosen Massenmords in den KZs oft unmöglich. Bei der heutigen Urteilsverkündung wies die Senatsvorsitzende nochmal ausdrücklich darauf hin, dass es an einer fehlgeleiteten Verfolgungspraxis gelegen habe, dass über Jahrzehnte zahlreiche NS-Verbrechen nicht verfolgt wurden, also am Nichthandeln der deutschen Justiz. Im Fall der KZ-Sekretärin Irmgard Furchtner hatte der BGH nun keine Zweifel. Sie habe sich der Beihilfe zum Mord in über 10.000 Fällen schuldig gemacht. Das System der KZs sei dadurch gekennzeichnet gewesen, dass an jedem Mord eine Vielzahl von Personen organisatorisch beteiligt gewesen sei, ohne eigenhändig zu morden. Auch im bürokratisch organisierten Lagerbetrieb von Stutthof seien die Tätigkeiten von Irmgard Furchtner von zentraler Bedeutung gewesen. Sie war die einzige Stenotypistin im Büro des Lagerkommandanten Paul Werner Hoppe, heute würde man wahrscheinlich sagen seine Chefsekretärin. Über ihren Schreibtisch gingen Mordbefehle ebenso wie die Bestellung von Zyklon B für die Gaskammer in Stutthof. Irmgard Furchtner habe mit dem Lagerkommandanten vertrauensvoll zusammengearbeitet und ihn dadurch direkt unterstützt, so der BGH in seinem Urteil. Außerdem habe sie den Lagerkommandanten auch psychisch unterstützt, indem sie sich als zuverlässige und gehorsame Untergebene zeigte. Insgesamt hätten ihre Handlungen keinen Alltagscharakter gehabt, denn sie wusste von den Massenmorden und habe die Haupttäter im KZ aktiv unterstützt. Sie habe sich mit den Haupttätern der Massenmorde solidarisiert, so der Bundesgerichtshof. Er setzt damit eine Rechtsprechung fort, die erst 2011 vom Landgericht München entwickelt und 2016 vom BGH im Fall des Auschwitz-Buchhalters Oskar Gröning bestätigt wurde.
Max Bauer analysierte das heutige Urteil des Bundesgerichtshofs über die Schuldfähigkeit einer damals jungen und heute betagten Sekretärin, die in einem deutschen KZ gearbeitet hatte. Wir gehen nach Israel, wo es wieder Hoffnungen gibt, dass es doch noch zu einem Waffenstillstand mit der Hamas und einer Freilassung der von der Hamas verschleppten israelischen Geiseln gibt. Denn Israels Premier Netanyahu hat heute Abend, so hat es US-Außenminister Blinken mitgeteilt, einem Deal mit der Hamas zugestimmt. Jetzt liegt es an der Hamas, deren Antwort aber noch einige Tage auf sich warten lassen dürfte. Diese Hoffnungen von heute Abend stehen allerdings in krassem Kontrast zu heute Vormittag. Da wurden die Leichen von 6 Geiseln im Gazastreifen gefunden. Jan-Christoph Kitzler mit den Details.
Die Namen und Geschichten der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln sind in Israel sehr präsent. In den Straßen sieht man ihre Fotos, bei großen Demonstrationen und in den Medien sprechen ihre Angehörigen. Dass nun 6 dieser Menschen nur noch tot geborgen und nach Israel gebracht wurden, erschüttert das Land. Und wenn man dann den 9-jährigen Ohad Munda hört, dann weiß man, dass in diesen Stunden Hoffnung und Verzweiflung nah beieinander liegen. Ohad war am 7. Oktober zu Besuch bei seinen Großeltern im Kibbutz Nir Oz, als er verschleppt wurde. Ende November kam er im Rahmen eines Deals frei, zusammen mit seiner Mutter und seiner Großmutter. Sein Großvater Avraham hat es nicht geschafft, er ist unter den Toten. Ich wurde heute um 8 Uhr wach, als mein Wecker klingelte. Da kam meine Mutter ins Zimmer und sagte, es seien 2 Soldaten vorbeigekommen, die bekannt gaben, dass Opa in der Gefangenschaft gestorben sei, dass sie seinen Leichnam geborgen haben. Es hat mich überrascht. Ja, ich war überrascht. Opa ist stark. Ich hatte erwartet, dass er überleben wird. Wir hatten große Hoffnungen, wir waren optimistisch. Wir dachten, er würde lebendig mit allen anderen Geiseln zusammen rauskommen. Nach dem Terrorangriff des 7. Oktober ist die Bilanz nicht gut. Nur 7 Geiseln hat Israel militärisch befreien können. Bisher 23 wurden totgeborgen. Auch deshalb fordern zehntausende Menschen, die Woche für Woche auf die Straße gehen, ein neues Abkommen. Eine deutliche Mehrheit der Israelis ist inzwischen dafür. Eitan Ben-David, ein bekannter Sicherheitsexperte, hofft deshalb auf einen Erfolg bei den Verhandlungen. Er sagte im Fernsehsender Channel 12. Es gibt ein gewisses Vorankommen. Netanyahu und Israel geben dem amerikanischen Vorschlag und den Vermittlern Rückendeckung. Das ist wichtig, um die Geiseln lebendig zurückzuholen. Von den Leichen, die wir heute geborgen haben, wussten wir, dass sie tot sind, mit einer Ausnahme. Bei einer Person dachten wir, sie sei noch am Leben. Dass seine Leiche geborgen wurde, ist eine große Enttäuschung. Er war dort noch am Leben. Deswegen ist es so wichtig, zu einem Abkommen zu kommen. Der Fund der toten Geiseln in einem Tunnel in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen scheint denen Recht zu geben, die diese Verhandlungsrunde als letzte Chance betrachten, möglichst viele der Geiseln noch lebend zurückzuholen, wie Ende November, Anfang Dezember, als 105 Geiseln freikamen. Doch als Problem neben der Hamas gilt auf israelischer Seite Benjamin Netanyahu. Der Regierungschef habe mit immer neuen Forderungen bisher einen Deal verhindert, heißt es. Und es gibt einen Verdacht, sein politisches Überleben könnte ihm wichtiger sein als das Schicksal der Geiseln. So beschreibt es Gadi Eisenkot, früher Generalstabschef, dann monatelang im Kriegskabinett und Oppositionspolitiker im israelischen Radio.
Der gesamte Sicherheitsapparat, die Mehrheit der Kabinettsmitglieder, viele Minister haben auf einen Deal gedrängt. Sie unterstützten den Vorschlag eines großen Deals. Es gab einen, der dagegen war, Netanyahu. Er war es, der eine Aufteilung in 3 Phasen forderte, der für jeden Tag die Freilassung einer Geisel forderte. Und deswegen ist es jetzt zu schwierig geworden, einen Schritt zurückzugehen. Neben der Verzweiflung gibt es in Israel auch Hoffnung darauf, dass es eine Einigung auf eine Waffenruhe in Gaza gibt und dass viele Geiseln freikommen. Hoffnung, die vor allem verbunden ist mit dem Druck von außen. Auch deshalb war US-Außenminister Blinken wieder in Israel. Doch Kobi Marom, auch er ein Ex-General, zeigt sich im Channel 12 skeptisch. Wir sollten uns daran erinnern, dass diese 6 Personen bis zum März noch am Leben waren. Wenn wir uns vor Augen halten, wie viel mehr hätte getan werden können, um sie zurückzuholen. Wir stehen vor schicksalhaften Tagen. Ich teile diese optimistische Atmosphäre, die hier verbreitet wird, nicht. Gestern hörten wir Blinken sagen, Israel würde dem amerikanischen Vorschlag zustimmen. Er sagte aber nicht, welchen Dingen Israel nicht zustimmt. Bei den Verhandlungen, so ist zu hören, gibt es noch etliche ungeklärte Punkte. Und die Terrororganisation Hamas lehnt weiter ab, sich überhaupt an den Tisch zu setzen, wenn nicht sichergestellt ist, dass der Krieg in Gaza definitiv endet.
Wieder konnten 6 von immer noch über 100 israelischen Geiseln nur tot nach Hause gebracht werden, Jan-Christoph Kitzler berichtete. In Chicago beginnt in wenigen Minuten der 2. Tag des Parteikonvents der Demokraten. Der 1. Tag stand ganz im Zeichen des Danks an Joe Biden. Katrin Brandt.
Es war ein emotionaler Abschied, vor allem nachdem Ehefrau Jill Biden und Tochter Ashley auf die Bühne gekommen waren. Joe Biden war zu sehen, wie er sich mit einem Taschentuch die Augen abtrocknete. Zuvor hatten Weggefährten ihn für seine Fähigkeit zum Mitgefühl, für Warmherzigkeit und Ehrlichkeit gepriesen und natürlich für das, was er in den fast 4 Jahren seiner Amtszeit erreicht habe, ihrer Meinung nach. Joe Biden sei der Champion der Demokratie gewesen, zu Hause und im Ausland. Er habe Würde und Anstand zurück ins Weiße Haus Haus gebracht. So feierte ihn zum Beispiel Hillary Clinton. Kamala Harris dankte ihm für seine historische Führung und für seinen Dienst an der Nation. Biden selbst nahm sich ausführlich Zeit, eine Bilanz seiner Arbeit zu ziehen. Er habe das Land aus der Pandemie zurückgebracht, hunderttausende Jobs in Zukunftstechnologien geschaffen, in die Infrastruktur investiert und die NATO gestärkt. Die USA seien keine gescheiterte Nation, wie Donald Trump behauptet, sondern eine Führungsnation. Als eine der wichtigsten Aufgaben seiner restlichen Amtszeit nannte er den Frieden in Gaza. Seine mögliche Nachfolgerin Kamala Harris lobte er mit den Worten, sie ist gut. Und er forderte die Anhänger der Demokraten auf, für sie und ihren Vize Tim Walz zu stimmen.
Die Ukraine bringt das Verbot der ukrainisch-orthodoxen Kirche auf den Weg. Peter Sawicki.
Das ukrainische Parlament hat den Weg zu einem Verbot der lange Zeit mit Russland verbundenen ukrainisch-orthodoxen Kirche geebnet. So stimmte die Verkhovna Rada in Kiew am Dienstag mit großer Mehrheit dafür, die russisch-orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats in der Ukraine zu verbieten. Zudem soll religiösen Organisationen, die der russisch-orthodoxen Kirche nahestehen, die Tätigkeit im Land untersagt werden, vorbehaltlich einer gerichtlichen Bestätigung. Dies würde auch die sogenannte ukrainisch-orthodoxe Kirche betreffen. Das auf den Weg gebrachte Gesetz muss noch von Präsident Volodymyr Zelensky unterzeichnet werden. Es dürfte aber nur eine Formalität sein. So hatte Zelensky schon vor der Verabschiedung des Gesetzes erklärt, dass die Ukraine ihre spirituelle Unabhängigkeit stärken und Russland seine Einflussmöglichkeiten auf die Ukraine nehmen müsse. Ähnlich äußerten sich weitere Befürworter des Gesetzes. Der ukrainisch-orthodoxen Kirche wird Spionage für Moskau im Zuge der russischen Invasion in der Ukraine vorgeworfen. Die Kirche selbst hatte zuvor betont, sich von Moskau losgesagt zu haben. Sie steht in Konkurrenz zur 2018 gegründeten orthodoxen Kirche der Ukraine.
Verkehrsminister Wissing will die Schienenmaut für die Bahn senken. Die Gründe erläutert Martin Polanski.
Die Bundesregierung hatte sich in ihrem Haushaltskompromiss darauf verständigt, dass die Bahntochter DB Infrago eine Eigenkapitalerhöhung von 4,5 Milliarden Euro erhalten soll. Der Haken dabei, das Eigenkapital muss verzinst werden. Und um die Zinsen bezahlen zu können, will die DB Infrago die Schienenmaut erhöhen. Das hat sie zwischenzeitlich angekündigt. Wenn das so kommt, dürften die Preise vor allem im Fernverkehr, aber auch im Güterverkehr deutlich steigen. Das Bundesverkehrsministerium will gegensteuern, Mauterhöhungen abdämpfen, durch einen geringeren Zinssatz für das Eigenkapital der DB Infrago. Verkehrsminister Wissing betont, dass die Bahn nicht an Attraktivität verlieren dürfe. Der Verband der Güterbahnen sieht in der Ankündigung einen richtigen Schritt, hält die Trassenpreise aber insgesamt für zu hoch. Dadurch werde der Güterverkehr auf die Straße getrieben. Zu erwarten sind nun langwierige Verhandlungen. Unklar ist dabei auch, wie das Bundesverkehrsministerium die eigenen Einnahmeausfälle kompensieren will, wenn die DB Infrago tatsächlich weniger Zinsen zahlt.
Die Deutschen müssen im EU-Vergleich am wenigsten für Lebensmittel ausgeben. Helga Schmidt.
Wer auf Reisen ist, merkt es spätestens an der Supermarktkasse. In Paris oder Brüssel kostet die gleiche Menge Lebensmittel im Einkaufswagen viel mehr als in Deutschland. Bis zu 30% zahlen unsere Nachbarn mehr. Grund ist der Wettbewerb unter den Supermarktketten. In kaum einem anderen europäischen Land ist der Markt so heftig umkämpft wie in Deutschland. Und das drückt die Lebensmittelpreise. Dazu kommt die besondere Leidenschaft der Deutschen für Sonderangebote. Das gezielte Suchen und Vergleichen hat sogar noch zugenommen. Ein Plus von 14% bei den Angebotskäufen. Auch das ist Europarekord. Insgesamt geben die Verbraucher nirgends in Europa so wenig von ihrem Einkommen für Lebensmittel aus wie in Deutschland. Das Marktforschungsinstitut Nielsen IQ, das die Studie gemacht hat, führt das aber nicht nur auf die relativ niedrigen Lebensmittelpreise zurück. Dazu kommt die Tatsache, dass die Deutschen ein relativ hohes Durchschnittseinkommen haben. Auch deshalb liege der Anteil der Ausgaben fürs Essen etwas niedriger. Mehr als die meisten anderen Europäer bezahlen die Deutschen dagegen für Dienstleistungen und vor allem für Freizeit, aber auch fürs Wohnen.
Im Streit mit China über dessen Preisdumping bei Elektroautos reißt der EU-Kommission in Brüssel so langsam der Geduldsfaden. Jetzt lässt die Kommission die Muskeln spielen. Jakob Mayer.
Ein Kommissionsbeamter spricht von intensiven Diskussionen zwischen Brüssel und Peking, aber die haben bisher zu keinem Ergebnis geführt. Deshalb bereitet die EU-Kommission jetzt endgültige Ausgleichszölle auf die Einfuhr von E-Autos aus China vor. Die sollen für den Hersteller BYD 17% betragen, für Geely 19,3% und für SAIC 36,3%. Andere Produzenten in China werden mit dem Durchschnittszoll von 21,3% belegt. Unternehmen, die bei der Untersuchung nicht kooperierten, zahlen den Höchstsatz von 36,3%. Die Verfahrensbeteiligten haben bis Ende des Monats Zeit, um dazu Stellung zu nehmen. Die jeweiligen Ausgleichszölle werden auf den schon geltenden Satz von 10% aufgeschlagen. Die Kommission will die Zölle nicht rückwirkend erheben, weil die rechtlichen Voraussetzungen dafür nicht gegeben seien. Brüssel wirft China vor, durch massive staatliche Beihilfen den Wettbewerb zu verzerren. Die EU-Staaten sind in das Verfahren eingebunden, sie können die Maßnahmen aber nur mit qualifizierter Mehrheit ablehnen. Frankreich und Spanien begrüßen die Strafzölle, die Bundesregierung sieht sie kritisch. Nach den Worten eines zuständigen Kommissionsbeamten ist es nun an China, alternative Vorschläge zu machen. Falls beide Seiten keine Verhandlungslösung erzielen, treten die Strafzölle voraussichtlich Anfang November in Kraft.
Verschnaufpause für den DAX an der Börse. Die Gewinnserie der letzten Tage ist erstmal gerissen. Aus Frankfurt Heidi Radwilas.
Mit der seit 10 Handelstagen anhaltenden Gewinnserie war es für den deutschen Aktienindex heute erstmal vorbei. Der DAX schloss bei 18.358 Punkten, ein Minus von rund 0,4%. Deutlich abwärts ging es auch in der zweiten und dritten Börsenliga, beim SDAX der kleinen Werte sogar um über 1%. Für größere Sprünge fehlten unter anderem positive Vorgaben aus den USA. Bis zum Handelsschluss der europäischen Börsen rangierten die wichtigsten US-Indizes im Minus. Außerdem wollen manche Anleger offenbar abwarten, was diese Woche noch zur US-Zinspolitik gesagt werden könnte. Am Donnerstag nämlich treffen sich im US-amerikanischen Jackson Hole die internationalen Notenbanker. Bei den Einzelaktien musste unter anderem das vorwiegend an der Wall Street gehandelte Papier von Boeing federn lassen. Der Grund? Der US-Flugzeugbauer sieht sich erneut mit Sicherheitsbedenken konfrontiert. So hat die US-Luftfahrtbehörde FAA angeordnet, hunderte Maschinen des Typs 787 Dreamliner müssen überprüft werden, weil die Maschinen wegen eines Fehlers in einen plötzlichen Sinkflug übergehen könnten. Außerdem setzt der Flugzeugbauer aufgrund von Problemen die Testflüge für das ohnehin schon verspätete Modell 777X vorerst aus. Seit Monaten steht Boeing wegen Sicherheitsmängeln massiv in der Kritik. Die Aktie des Flugzeugbauers hat innerhalb eines Jahres rund ein Viertel ihres Werts eingebüßt.
Heidi Radwilas fasste den Tag an der Börse zusammen. Wie du mir, so ich dir. So einfach funktioniert manchmal die Diplomatie. Ein Beispiel dafür lieferte heute der Iran, denn die Regierung in Teheran verfügte, das Deutsche Sprachinstitut zu schließen. Und zwar gut 3 Wochen, nachdem Deutschland das vom Iran gesteuerte Islamische Zentrum Hamburg, IZH, verboten hatte. Und auch wenn 3 Wochen zwischen beiden Ereignissen liegen, es spricht vieles für ein iranisch-deutsches Wie du mir, so ich dir. Die Einzelheiten von Uwe Lüb.
Der Iran hat das Deutsche Sprachinstitut Teheran geschlossen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Misan. Sie gilt als Sprachrohr der iranischen Justizbehörden. Danach sind am Morgen auf Anordnung der Justizbehörden an 2 Standorten Räume der Einrichtung geschlossen worden. Sie sei der deutschen Regierung zuzuordnen. Als Grund werden illegale Handlungen und, Zitat, umfangreiche Finanzverstöße angegeben. Auf Fotos sind maskierte Polizisten mit abgeschraubten Schildern des Deutschen Sprachinstituts zu sehen. Vor Ort heißt es, Polizisten hätten die Räume gestürmt sowie Computer und Handys beschlagnahmt. Aufgabe des Deutschen Sprachinstituts ist die Vermittlung der deutschen Sprache. Auch andere deutsche Einrichtungen in Teheran, wie die Botschaftsschule oder Einrichtungen der Kirche, könnten noch betroffen sein. Bei Misan heißt es, es gebe Berichte über Verstöße anderer mit Deutschland verbundener Einrichtungen, es werde aber noch ermittelt. Das iranische Vorgehen ist möglicherweise eine Reaktion auf das Verbot des Islamischen Zentrums Hamburg im Juli. Es soll vom Iran aus gesteuert worden sein. Der Iran hatte damals als Protest gegen die Schließung den deutschen Botschafter in Teheran einbestellt. Das Deutsche Sprachinstitut Teheran besteht seit Mitte der 1990er Jahre. Es ist an die Deutsche Botschaft angegliedert. Das Institut bietet vor allem Sprachkurse an. Mitte der 2010er Jahre hat es sein Angebot wegen gestiegener Nachfrage nach Sprachkursen erweitert. In anderen Ländern übernimmt das Goethe-Institut die Aufgabe, die deutsche Sprache zu vermitteln. Das Goethe-Institut in Teheran ist aber 1987 infolge einer Satiresendung im deutschen Fernsehen geschlossen worden. Die Einrichtung des Deutschen Sprachinstituts Teheran 1995 sollte ein Schritt hin zu einer Wiedereinrichtung eines Goethe-Instituts sein. Das Deutsche Sprachinstitut Teheran ist schon früher vorübergehend geschlossen worden. Vor 20 Jahren etwa ist eine Betriebsgenehmigung widerrufen worden. Wenige Tage zuvor war eine Tafel zum Gedenken der Opfer des sogenannten Mykonos-Attentats 1992 öffentlich präsentiert worden. Bei dem Attentat im Berliner Lokal Mykonos sollen im Auftrag des iranischen Geheimdienstes iranisch-kurdische Exilpolitiker erschossen worden sein. Zuletzt soll das Deutsche Sprachinstitut Teheran keine ausdrückliche Genehmigung gehabt haben, sondern von den iranischen Behörden nur geduldet worden sein.
Uwe Lüb berichtete, und wir gehen noch einmal zurück nach Deutschland, blicken auf ein Sorgenkind der Parteienlandschaft. Die Linke, einst das selbsternannte Sprachrohr für den Osten mit dem Image der Kümmererpartei, das ist lange vorbei. Heute ist die Partei ein zerstrittener, desolater Haufen, der schon lange das Zuhören verlernt hat. Na, beide Leute, das ist die Linke nicht. Die Parteiführung, die das auch mit zu verantworten hat, hat vorgestern hingeschmissen. Jetzt müssen neue Parteichefs her und es finden sich Bewerber. Aus Berlin, Johannes Kuhn.
Zwei Tage nach dem angekündigten Rückzug der beiden linken Vorsitzenden Janine Wissler und Martin Schirdewan gibt es erste Bewerbungen um eine Nachfolge. So erklärte der ehemalige linken Bundestagsabgeordnete Jan van Aken, auf dem Bundesparteitag Mitte Oktober antreten zu wollen. Er sagte dazu dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio:
Ich habe lange mit mir gehadert, aber ich finde die Linke so wichtig, dass es eine Kraft gibt, links von Grünen und SPD in Deutschland, die den auch mal ein bisschen Feuer unterm Hintern machen kann. Denn das, was wir gerade in der Ampel sehen, das geht so nicht. Das Land rutscht immer weiter nach rechts und ohne eine starke linke Kraft sehe ich wirklich düstere Zeiten auf uns zukommen.
Der 63-jährige van Aken saß von 2009 bis 2017 für die Linke im Bundestag. Zuvor war er unter anderem für Greenpeace und als Biowaffeninspekteur für die Vereinten Nationen tätig. Derzeit arbeitet er bei der parteinahen Rosa-Luxemburg-Stiftung. Van Aken betont, das Soziale bleibe der Markenkern der Linken. Dennoch fordert er eine Profilschärfung, zum Beispiel bei der Betonung ziviler Lösungen in internationalen Konflikten. Und auch in der Migrationspolitik wünscht er sich von seiner Partei klare Kante.
Ich finde es völlig richtig zu sagen, dass Menschen in Not hier nach Deutschland kommen müssen. Da sind wir als Linke die einzige Partei, die Migration nicht als Problem sehen, sondern als Chance sehen. Und das müssen wir ganz klar ausformulieren. Ich glaube, wenn wir solche Grundsatzfragen geklärt haben, dann wissen die Leute, woran sie sind. Und wer was gegen Flüchtlinge hat, der wählt uns dann nicht. Dann ist das eben so. Ich bin ein Linker, wir sind eine linke Partei. Wir werden nicht arme Menschen ausschließen. Sperren, nur weil sie keinen deutschen Pass haben.
Unabhängig von van Aken erklärte heute auch die Publizistin Ines Schwertner ihre Kandidatur. Schwertner war Mitgründerin der Deutschlandausgabe des linken Magazins Jacobin. Die 34-Jährige ist erst seit August 2023 in der Partei, schaffte es aber bereits auf Platz 5 der Europawahlliste. Die zentrale strategische Frage der Linken skizziert sie im Gespräch mit dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio so:
Für wen ist diese Partei eigentlich da? Wen wollen wir ansprechen? Wie können wir es schaffen, wieder in den Bundestag einzuziehen? Und da bin ich ganz klar und sage, wenn wir wieder die arbeitenden Menschen ansprechen und die, die frustriert sind vom politischen System, dann können wir auch langfristig wieder gewinnen. Und zum anderen braucht es natürlich auch inhaltliche Klärung, was Krieg und Frieden angeht, was Migration angeht, aber auch wie die Zukunft gesichert wird mit Arbeitsplätzen und der Energiewende.
Während der Hamburger van Aken dem progressiven Teil der Linken zugerechnet wird, genießt die in Sachsen geborene Schwertner die Unterstützung einflussreicher Ostlinker, unter anderem von Dietmar Bartsch, dem ehemaligen Bundestagsfraktionschef. Der linken Doppelspitze gehört satzungsgemäß mindestens eine Frau an, zudem achtet man auf den Ost-West-Proport. Die kriselnde Linkspartei hat interessierte Mitglieder aufgerufen, ihre Kandidatur bis zum 8. September zu erklären. Mit weiteren Bewerbungen wird gerechnet.
Johannes Kuhn berichtete, und hier ist es jetzt Zeit für die Presseschau. Jan Altmann hat sie zusammengestellt. Lea Marie Meyer trägt sie vor.
Ein Thema in den Kommentaren ist das vom Bundesgerichtshof bestätigte Urteil gegen eine frühere Sekretärin des NS-Konzentrationslagers Stutthof bei Danzig. Der Kölner Stadtanzeiger führt aus, dass eine 99 Jahre alte Frau wegen Beihilfe zum Massenmord zu einer Jugendstrafe verurteilt wurde, ist kein Witz und keine Übertreibung. Es ist ein rechtsstaatliches Urteil, das nun von den höchsten Strafrichtern des Landes überprüft und für korrekt befunden worden ist. Der Weserkurier aus Bremen hebt hervor, wichtig ist der Spruch der Leipziger Richter deshalb, weil sie sich festgelegt haben, dass es so etwas wie eine neutrale Tätigkeit in einem KZ nicht gegeben hat. Wer Teil der Massenvernichtung war, darf sich auf derartige Argumente nicht zurückziehen, sondern muss die volle Verantwortung übernehmen. Dieses Urteil schreibe Rechtsgeschichte und sei zugleich bedeutungslos, findet die Tageszeitung. Denn fast 80 Jahre nach dem Ende des NS-Regimes gibt es keine Täter mehr, die man noch verurteilen könnte. Die Biologie hat die Strafjustiz geschlagen, was so einiges über das Tempo der NS-Aufarbeitung aussagt. Die letzten noch lebenden Beschuldigten sind um die 100 Jahre alt. Sie werden aller Voraussicht nach davonkommen, so wie das Gros der NS-Täter unbestraft geblieben ist. Die Augsburger Allgemeine schreibt, der vielleicht letzte Prozess seiner Art trage dazu bei, die Erinnerung an die Nazi-Gräuel wachzuhalten. Und er ist eine Warnung an Helfer und Bürokraten krimineller Diktaturen. Sie sind nicht vor Strafverfolgung sicher, wenn sie heute oder in Zukunft bestens über die Verbrechen der Regime informiert sind. Thema in der Freien Presse aus Chemnitz ist eine Analyse der Bertelsmann Stiftung zum Krankenstand von Kita-Erzieherinnen und Erziehern. Sie waren 2023 im Schnitt 30 Tage arbeitsunfähig. Alle Berufsgruppen zusammen kamen durchschnittlich auf lediglich rund 20 Tage. Doch das liegt nur bedingt am ansteckenden Dauerschnupfen der Kinder. Grund sind auch Überarbeitung, Stress und psychische Belastung. Es zeigt einmal mehr, dass die Politik das Thema frühkindlicher Bildung stärker in den Blick nehmen muss. Die Lausitzer Rundschau aus Cottbus meint, einen Ausweg aus der Dauerkrise, um die Kitas zu finden, ist schwierig. Die eine Möglichkeit, mehr Geld, wenn es denn vorhanden wäre, ins System der frühkindlichen Bildung zu stecken, brächte wenig, da aktuell auf dem Arbeitsmarkt kaum Personal zur Verfügung steht. Deshalb gibt es zumindest kurzfristig keine Alternative zum vermehrten Einsatz von Quer- und Seiteneinsteigern.
Das war die Presseschau heute mit Lea Marie Meyer. Und damit endet das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Theo Gers. Ich danke fürs Zuhören und wünsche eine ruhige Nacht.